Ihr Lieben, Gott liebt es, mit uns zu reden. Das war der Schwerpunkt der letzten beiden Predigten. Dass Gott es total gerne macht, mit dir persönlich zu reden. Weil er dir so nah sein will, weil er für alle Bereiche und alle Belange deines Lebens gute Gedanken hat. Und das Schöne, was darüber hinausgeht, er möchte durch dich auch andere ermutigen. Das ist es, was die Bibel prophetisches Reden nennt. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass Paulus sogar sagt, ihr könnt alle prophetisch reden. Ich glaube, ihr Lieben, je mehr wir das für uns ergreifen und einüben, umso mehr wird unter uns eine Kultur der Ermutigung und Wertschätzung stark werden. Denn das ist es, was der Heilige Geist will. Er will eine Familie, die eine Atmosphäre der Wertschätzung und der Ehrfurcht vor Gott miteinander unterwegs ist. Soweit erstmal dieser kleine Rückblick auf die letzten zwei Wochen. Heute möchte ich mit euch über eine andere Gabe nachdenken, über das Sprachengebet. Weiß nicht, wie ihr jetzt denkt, ob ihr sagt, boah, warum denn ausgerechnet über diese Gabe? Es gibt doch im Neuen Testament noch viele andere, viel wichtigere Gaben. Was ist mit der Gabe der Heilung? Warum darüber keine Predigt? Oder Worte der Erkenntnis? Oder keine Ahnung was, was noch alles steht. Warum über das Sprachengebet? Ich will euch das ganz kurz erklären. Ich glaube, dass das Sprachengebet eine sehr einfache Gabe ist. Einfach nicht im Sinne von primitiv, sondern sie ist schlicht. Und zugleich sehr wertvoll. Und es ist immer noch eine Gabe, die unter den Christen am meisten polarisierend wirkt. Wie viele Ängste, Befürchtungen, Vermutungen sich um diese Gabe ranken. Und vermutlich hat jeder irgendwo mal was gehört oder erlebt und trägt dann so eine Befürchtung in sich oder eine Angst oder eine Sehnsucht auf der anderen Seite. Und die einen sind voller Euphorie, die anderen sind voller Skepsis und man merkt, es knirscht. Eine einfache Gabe, eine wertvolle Gabe mit einer polarisierenden Wirkung immer noch. Ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, sich mit dieser Gabe auseinanderzusetzen, weil das wie so ein kleiner Lackmustest ist. In der Frage, wie weit kann und möchte ich dem Heiligen Geist vertrauen? Wie weit möchte ich ihm Raum geben oder ihn vielleicht doch begrenzen? Ein paar kleine Beispiele dazu. Manch einer sagt sich, Gott kann mir alle Gaben schenken, die er möchte, aber bitte nicht das Sprachengebet. Damit kann ich nichts anfangen. Also in Klammern, Sprachengebet ist ein Beten einer Sprache, die du nicht verstehst. Ein anderer sagt sich vielleicht, okay, ich kann das stehen lassen, wenn Geschwister diese Gabe praktizieren. Aber ehrlich, mir ist sie zu fremd. Mir ist das zu abgehoben. Das ist einfach unverständlich. Was soll denn das Ganze? Nee, brauche ich nicht. Oder ein anderer mag sich vielleicht fragen, jetzt dieses Thema Sprachengebet. Und ich fürchte, am Ende habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich die Gabe nicht habe, ein Christ zweiter Klasse bin. Nein, bist du nicht. Oder wäre auch derjenige ein Christ zweiter Klasse, der nicht die Gabe der Evangelisation hat? Oder die der Prophetie? Oder die des Dienens? Ist doch unlogisch, oder? Und dann mag es wahrscheinlich auch nicht wenige Christen geben, die mit so einem etwas mulmigen Gefühl insgesamt dem Heiligen Geist begegnen. Ich weiß nicht so recht, was dieser Geselle mit mir macht, wenn ich mich ihm ganz öffne. Dann wird er vielleicht Dinge tun, die ich nicht will, die mir unangenehm sind. Und das muss nicht nur Sprachengebet sein, da gab es vieles, was man befürchten kann. Wenn du so denkst, so empfindest, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Niemals wirst du zu einem Instrument des Heiligen Geistes. Niemals. Der Heilige Geist wird dich nicht einfach benutzen für seine Zwecke, wie ein willenloses Werkzeug in der Hand. Er wird dich niemals bedrängen und schon gar nicht manipulieren. Wir haben darüber gesprochen, was sein Wesen ist. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Predigt. Er ist sensibel und feinfühlig. Er ist es, der Freiheit schenkt. Paulus sagt sogar, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, erst da, wenn der Heilige Geist in dir Raum hat, bist du wahrhaft frei. Es braucht niemand Angst haben vor dem Heiligen Geist. Dass er die Strippen zieht und du wie eine Marionette alles tun musst, was er will. Er möchte mit dir zusammenarbeiten. Er möchte mit dir etwas gestalten. Und das gilt ganz genauso für seine Gaben. Du bist frei, sie einzusetzen oder auch nicht. Immer dann, wenn Druck und Zwang im Spiel ist, ist es nicht der Geist Gottes. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich noch mal ein paar Verse in Erinnerung rufen quasi und ein paar dazu ergänzen aus dem 1. Korinther 14. Vor zwei Wochen haben wir da schon ein paar Verse gehört, damit ihr merkt, dass ich nicht nur eine Schlachterbibel habe, obwohl ich die sehr liebe, lese ich aus der Neues Leben Übersetzung. Und zwar die Verse 1 bis 5, 12 bis 19, 26 bis 28, 33 Punkt. Jetzt langsamer. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen. Und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr hättet die Gabe, alle in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen, es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Deshalb sollten alle, die die Gabe haben, in anderen Sprachen zu reden, auch um die Gabe der Auslegung beten, damit sie den Leuten erklären können, was gesagt wurde. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Aber ich verstehe nicht, was ich rede. Im Griechischen steht hier, mein Verstand ist leer. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Denn wenn du Gott nur im Geist lobst, wie sollen die anderen, die dich nicht verstehen, Gott mit dir zusammenloben? Wie können sie gemeinsam mit dir danken, wenn sie deine Worte nicht verstehen? Du dankst zwar mit schönen Worten, aber der andere wird dadurch nicht gestärkt. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Was folgt nun daraus, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren, wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. nicht mehr als zwei oder drei sollen in einer anderen Sprache reden. Sie sollen das nacheinander tun und einer muss bereit sein, auszulegen, was sie sagen. Wenn niemand anwesend ist, der die anderen Sprachen auslegen kann, sollen sie in der Versammlung der Gemeinde schweigen und in Sprachen zu Gott sprechen, wenn sie allein sind. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Amen. Ihr Lieben, in vier Schritten möchte ich mit euch durch diese Verse gehen und das war ja nur ein Ausschnitt. Wenn ihr das Kapitel 14 lest, sind auch andere Fragen, die Paulus dort verhandelt. Aber ich habe die Verse rausgesucht, die für unser Thema heute wichtig sind. Der erste Schritt. Bemüht euch eifrig um die Gaben des Geistes. Ich möchte zunächst ein paar Sätze verlieren zu der Situation, in die hinein Paulus hier spricht. In der Gemeinde von Korinth waren die Geistesgaben sehr hoch im Kurs. Aber nicht in der Weise, dass sie total dankbar waren, eine Fülle von Gaben zu besitzen, mit denen sie einander ermutigen können und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auf ihn aufmerksam machen können. Das war leider nicht der Fokus der Christen in Korinth. Sie hatten aus dem Blick verloren, was Paulus schreibt, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Die Geschwister dort waren eher so drauf, dass sie gesagt haben, was gibt der Geist mir? Ich möchte gern die Gaben des Geistes haben, die so richtig Knaller sind. Und ich möchte mich dadurch auch zeigen, dass ich wirklich mit Jesus unterwegs bin, dass ich ihn liebe. Man hat dort auf sich selbst geschaut und darauf, ob man die richtigen Geistesgaben hatte. In Korinth galt, je übernatürlicher, umso erstrebenswerter. Je unerklärlicher, umso bedeutsamer. Und damals in dieser Gemeinde führte es dazu, dass sie sagten, ganz on top, da ist das Sprachengebet. Keiner versteht es, ein paar von uns haben es, alles murmelt, super. Keiner kann es erklären, da ist der Geist Gottes. Und das Ganze hatte so eine Wirkung, dass man eine Hierarchie von mehr oder weniger geistlich aufgemacht hat, anhand einer einzigen Gabe. Das Sprachengebet war der Ausweis dafür, dass jemand wirklich mit dem Geist erfüllt war. Es war der Ausweis dafür, dass jemand ein geistlich reifer Christ ist. Also, nicht nur die Gabe ist ganz oben, sondern auch die, die in Sprachen beteten, waren ganz oben. Das war die Logik, die Atmosphäre in der Gemeinde in Korinth. Und ich glaube manchmal, dass gewisse Skepsis, die gegenüber dieser Gabe heute noch unter den Christen existiert, in so einer vergleichbaren Haltung ihre Wurzeln hat. Dass man denkt, boah, ja, genau, muss ich das haben, will ich das haben, weiß ich gar nicht, aber ich will auf keinen Fall den Druck haben. Und wenn jemand mir sagt, du müsstest, du solltest, ziehe ich mich zurück. Das korinthische Syndrom. Paulus hat dieses Denken korrigiert, indem er seinen Korinthern einen besseren Weg zeigt. Wenn ich in allen möglichen Sprachen beten würde, aber hätte keine Liebe zu meinen Geschwistern, dann wäre ich nur laut. Wenn ich prophetisch reden könnte, die Gaben der Erkenntnis und des Glaubens hätte, aber mein Herz wäre hart, nachtragend und unsensibel, selbstgerecht, so wäre ich nichts. Und wenn ich mein ganzes Leben für Jesus aufs Spiel setzen würde, aber ich würde es nicht aus Liebe tun, hätte es für die Ewigkeit keinen Wert. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung von Paulus. Strebt nach der Liebe. Gefühlt würden wir hier ein Ausrufezeichen setzen. Paulus schreibt und. Strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Gaben des Geistes. Versteht ihr, Paulus' Antwort ist nicht, lass mal alles beiseite, was problematisch ist, denkt erstmal drüber nach, was ihr für Fehler gemacht habt, ordnet euer inneres System und dann könnt ihr ja überlegen und euch mit den Gaben auseinandersetzen. Paulus sagt, das eine sollt ihr tun, strebt nach der Liebe, das andere aber auch, bemüht euch um die Gaben des Geistes und zwar mit gleicher Entschlossenheit, mit gleicher Leidenschaft. Denn die Liebe ist nicht die Alternative zu den Geistesgaben. In manchen theologischen Richtungen wird das gern so gesagt. Wir brauchen die Geistesgaben nicht, aber wir wollen die Liebe. Das ist nicht ganz richtig. Paulus sagt, die Liebe ist nicht die Alternative. Sie ist aber die Grundlage, auf der alle Gaben ihre Wirkung, die sie von Gott her haben sollen, entfalten können. Das ist ein großer Unterschied. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Ihr könnt es übersetzen, eifert um sie. Das ist schon so ganz altdeutsch. Kennt man schon fast gar nicht mehr. Streckt euch danach aus. Bestürmt Gott darum. Das ist eine Grundhaltung, die Paulus hier beschreibt. Diese Grundhaltung, die sich mit brennendem Herzen danach sehnt, dass Gott mehr gibt, dass er größer wird, dass Jesus zunimmt und wir alle abnehmen. Gib uns das, Herr, was von dir kommt. Das ist eine Sehnsucht nach der Offenbarung des Reiches Gottes unter uns, nach der Herrlichkeit Gottes, nach seinen Gaben und seiner Gegenwart. Und aus diesem Gedanken wäre meine erste Frage an dich: Lebst du mit dieser Haltung? Ist das deine Haltung? Streckst du dich danach aus, was Gott für dich hat, nach den Gaben des Geistes? Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht nicht nur so wie die Korinther, die sagten, Herr, mein persönliches Gabenportfolio, da fehlen noch 5 entscheidende Punkte. Nein, vielleicht auch für uns als Gemeinde, als Teil des Leibes Christi. Herr, gib uns diese Gaben, die wir brauchen, um die Menschen in Langwitz zu erreichen, dass dein Reich hier sichtbar wird. Das ist meine Sehnsucht, Herr. Und dafür bete ich nicht alle 5 Monate eine Sekunde, sondern das mache ich wöchentlich. Da will ich mein Herz reinlegen. Strebt nach der Liebe und strebt nach den Gaben. Die Liebe ist das, was Jesus in uns groß macht, die Frucht des Geistes. Die Gaben sind die Dinge, mit denen Gott nach außen wirkt. Also eigentlich genau das, was wir merken, was der Heilige Geist im Moment für unsere Gemeinde betont. Ihr erinnert euch, dass wir gesagt haben, seit einem halben Jahr, wir wollen nach draußen uns orientieren, zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir empfinden sehr deutlich in den letzten Wochen, dass der Herr sagt, und macht mir Raum in eurer Mitte, in eurem Herzen. Das ist genau diese Bewegung, die Paulus hier beschreibt. Zweiter Schritt. Ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Bleiben wir erstmal bei den Korinthern. Könnt ihr von dem, was ich gerade gesagt habe, nachvollziehen, wie dieser Satz in den Ohren der Korinther geklungen haben muss? Ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Die Gabe schlechthin in Korinth. Der Ausweis geistlicher Reife. Das begehrte Statussymbol. Und Paulus sagt einfach, für alle? Echt, wirklich? Hat er noch alle Gedanken beisammen? Das kann doch nicht wahr sein. Also vom Intellektuellen bis zum einfachen Hafenarbeiter, alle? Das bringt ja alles durcheinander, das stellt alles in Frage. Oder vielleicht besser vom Kopf auf die Füße. Und du selbst? Provoziert dich diese Aussage vielleicht auch? Ich will aber, dass ihr alle in Sprachen betet. Also bei alle denn doch auch du, oder? Ich habe vor 2 Wochen schon in der Predigt, als es um dieses prophetische Reden ging, gesagt, und ihr habt es jetzt auch in der Bibelübersetzung wieder gehört, die meisten Bibelübersetzungen schreiben das mit diesem Irreales im Deutschen. Also, es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist natürlich nicht so. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, aber ehrlich, ist ja nicht so. Im Griechischen ist Paulus erschreckend, anfechtend einfach. Er sagt, ich will, dass ihr in Sprachen redet, Punkt. Könnt ihr auch, ich will es. Ich würde ja nichts wollen, was theoretische Möglichkeit wäre, aber vergesst es. Nein, ich will, weil es möglich ist. Und wer von euch zwei Kapitel zuvor gelesen hat, was er dort schreibt, der wird sicherlich diese Fragen von Paulus im Hinterkopf haben. Da sagt er nämlich am Ende seines Gabenkatalogs, reden etwa alle in Sprachen? Können etwa alle auslegen? Und er gibt die Antwort nicht, aber die Antwort auf diese Frage wäre natürlich, nein, tun sie nicht. Wie ist denn das jetzt? 1. Korinther 12, reden alle? Nein. 1. Korinther 14, ich will, dass ihr alle redet. Was ist zwischendurch passiert? Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Im 1. Korinther 12 beschreibt Paulus die Gemeinde am Bild des menschlichen Körpers. Und wir wissen es ja alle, es gibt im menschlichen Körper ganz verschiedene Zellstrukturen. Dann gibt es Organe, dann gibt es Organsysteme, dann gibt es Gliedmaßen und alles wirkt irgendwie ganz geheimnisvoll miteinander und es ist alles ganz unterschiedlich. Eine neurologische Zelle, eine Gehirnzelle ist eben anders als die Zelle in meiner Leber, das ist so. Die können nicht die Funktion mal schnell tauschen. Und das Bild dieses menschlichen Körpers mit dieser Unterschiedlichkeit, das überträgt Paulus auf die Gemeinde und sagt, dort kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und noch mal mehr unterschiedlichen Biografien und Begabungen. Und der Heilige Geist macht aus diesem Unterschiedlichen und Vielen eines. Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen. Okay, dann könnte man ja an dieser Stelle sagen, super. Na, dann brauche ich für mich gar nicht mehr im Hinblick Sprachengebet weiterzudenken. Wenn alle unterschiedliche Gaben haben und ich habe es nicht und ich habe eh meinen Magen krummelt, ach, ich bin raus, ich brauche es nicht. Andere dürfen. Und diese Frage greift Paulus auf in 1. Korinther 14. Er sagte, Moment mal, ihr Lieben, bevor ihr euch vorschnell zurückzieht oder die Gabe überhöht, lasst uns mal hinschauen, was Gott dadurch bewirkt. Paulus sagt, denn wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Also, dieses Sprachengebet ist die einzige Begabung in diesem ganzen Portfolio der Geistesgaben, wo es nicht zuerst darum geht, anderen Menschen zu dienen, sondern wo es darum geht, dass der Heilige Geist dich in die Nähe Gottes zieht. Dich erbaut. Paulus nimmt dieses Bild vom Tempel. Der Tempel, dein Leben, soll aufgebaut werden als ein Wohnort für den Heiligen Geist. Und Paulus sagt deshalb, guckt mal, deshalb bete ich mehr als ihr alle in Sprachen, weil ich diese Gabe so wertschätze. Weil ich es liebe, wenn Gottes Geist mich in die Gegenwart meines Herrn führt, wenn er mir Jesus vor Augen malt, wenn ich merke, dass die Liebe des Vaters mich durchfließt. Das ist der Ort, an dem ich sein will, da, wo ich leben will, da, wo ich meine Kraft herbeziehe, meine Hoffnung für mein Leben, für mein Umfeld. Und deshalb bete ich viel in Sprachen, mehr als ihr alle. Wollt ihr wirklich meinen, dass das nur für mich eine Begabung ist oder für die ganz Frommen in Korinth? Für die in Klammern vielleicht sogar, die sie verdient haben? Niemals. Gott möchte jedes seiner Kinder ermutigen, aufbauen, in seine Gegenwart ziehen. Jedes seiner Kinder. Und deshalb sagt Paulus, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, dass ihr euch danach ausstreckt und eure Grenzen weitet. Versteht ihr den Gedankengang? Das eine das beschreiben, wie die Erfahrung es uns lehrt, und das andere ein Stoppschild für unsere Ausflüchte und unsere Behauptung, unsere Theologien. Da wird es schwierig. Und da sagt Paulus, nutze nicht das, was in dir ist, als eine Entschuldigung, sondern erkenne die Weite Gottes, was er vorhat. Das Schöne, was Gott dir geben will. Gott möchte in deinem Leben Raum gewinnen. Und das ist schon eine Herausforderung für unseren menschlichen Verstand, dass das auch dadurch geschieht, dass er dir eine Gebetssprache schenkt, die du nicht verstehst. Das passt nicht in die Zeit. Du verstehst nicht, aber Gott versteht. Er gibt dir eine Gebetssprache, mit der du ausdrückst, was du nicht in Worte fassen kannst. Aber der Geist, der in dir lebt, kann es in Worte fassen. Eine Gebetssprache, mit der du Gott lobst und von göttlichen Geheimnissen redest, ohne dass deine Gedanken, deine Worte in eine andere Richtung lenken. Eine Gebetssprache, mit der du Gottes Eingreifen erflehen kannst, ohne dass deine Deutungen und Fragen sofort hineinkommen. Herr, ich bitte dich, dass du mich heilst, aber eigentlich glaube ich nicht, dass du es kannst. Ach, lass es mir ein bisschen besser gehen. So wird der Geist in dir nicht beten. Eine Gebetssprache, durch die Gott Raum in dir gewinnen möchte. Und seine Kraft kann fließen. Seine Gegenwart wird spürbar. Ermutigung und Friede breiten sich aus. Und das geht manchmal bis hinein in deine Beziehung, dein Umfeld. Es tut der Geist, indem er diese Gabe schenkt. Ihr Lieben, ich selbst bete seit ganz vielen Jahren in Sprachen und ich genieße es. Es ist für mich ein großes Geschenk, weil ich merke, dass dieses Sprachengebet mein Denken behutsam zur Ruhe bringt. Ich bin von meinem Typ her jemand, der viel nachdenkt, viel grübelt, Dinge von links nach rechts, von oben nach unten bewegt, und das macht manchmal so richtig schwer. Und ich habe gemerkt in diesen Jahren, in denen ich nun oft auch in Sprachen bete, dass immer dann, wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte und das in Sprachen tue, mein Denken anfängt, ruhig zu werden. Die Worte, die ich ausspreche, folgen nicht meinen Gedanken. Sie folgen dem, was der Geist gibt. Und ich merke, dass ich freier bin, auf Jesus zu schauen. Dass ich rauskomme aus diesem Kreiseln um mich selbst. Dass ich empfänglicher bin für das, was der Herr mir vielleicht geben möchte, an Eindrücken, an Klarheit, an Gewissheit. Ich glaube, dass für Menschen, die vielleicht in ähnlicher Konstellation unterwegs sind, viel nachdenken oder grüberisch veranlagt sind, diese Gabe wirklich eine Quelle der Erfrischung sein kann. Weil Gott so ganz anders mit uns umgehen kann, als wie wir es für möglich halten. Und deshalb schreibt Paulus hier, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Kannst du diese Aussage als eine Einladung hören, dass Gott dir etwas schenken möchte, um dich näher an sein Herz zu ziehen? Als eine Einladung. Er will dir was schenken, was vielleicht über deine Erfahrungen bisher hinausgeht. Vielleicht deine Befürchtungen entmachtet. Nicht, weil in Sprachen beten muss, wer Jesus nachfolgt, sondern weil er dir ein Geschenk machen möchte. So müssen wir es verstehen. Und so dürfen wir es verstehen. Und die Frage ist, möchtest du es annehmen? Du darfst. Du musst nicht. Du darfst. Dritter Schritt. Wer in Sprachen redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. schon gesagt, das ist eine sehr persönliche Gabe, aber manchmal geschieht es, dass Gottes Geist durch ein lautes, ein öffentliches Sprachengebet auch Einzelne oder die Gemeinde oder ein Hauskreis oder keine Ahnung, eine Gruppe von Menschen ermutigen will. Und dann sagt Paulus ganz klar, das muss ausgelegt werden, ohne Frage, sonst versteht man ja nicht, worum es geht. Was nutzt es, einem Sprachengebet zu lauschen, wenn es mir eine Botschaft übermittelt, die ich nicht verstehe? Mit Auslegung ist keine wörtliche Übersetzung gemeint. Also, wenn unsere Gottesdienste ins Englische übersetzt werden, dann doch meist relativ genau an dem Text, der gesprochen wird. Auslegung meint etwas anderes. Es meint, wenn ein Bruder, eine Schwester in Sprachen laut betet, dann gibt der Heilige Geist einem anderen, der dabei ist, eine Erinnerung an ein Bibelwort oder eine Empfindung manchmal auch nur. Einen Gedanken, kann manchmal ganz einfach sein, oder ein prophetisches Wort. Und darum heißt es Auslegung, nicht Übersetzung. Übrigens kennt ihr wahrscheinlich alle diese Verheißung, die wir als Gemeinde seit einigen Jahren immer wieder für uns hochhalten und im Gebet immer wieder auch bewegen vor Gott. Gott sagt Jesaja 43, siehe, ich lasse Neues hervorbrechen. Es sprost schon auf. Erkennt ihr es nicht? Dieses Bibelwort war vor 3 oder 4 Jahren die Auslegung eines Sprachengebets in der Leitung. Gott hat sie zweien von uns zeitgleich gegeben, als Auslegung. Dieses eine einfache Bibelwort. Und es begleitet uns seitdem. Wir ringen und beten genau um dieses Wort herum. Es ermutigt uns. Wenn wir das Gefühl haben, manchmal stehen wir so ein bisschen im Treibsand und diese Corona-Zeit war wie Treibsand an vielen Stellen. Aber Gott hat gesagt, ich schaffe etwas Neues. Es ist ganz klein noch. Guckt hin, damit ihr es seht. Auslegung eines Sprachengebets. Nun kommt bei uns öffentliches Sprachengebet fast nie vor. Und dann ist die Frage erlaubt, ob der Heilige Geist niemandem von uns mehr den Impuls gibt, jetzt mal laut in Sprachen zu beten. Oder ob wir es vielleicht zurückhalten aus der Befürchtung, es ist ja keiner da, der es auslegt. Ich kenne ja niemanden, ich weiß nicht, ob jemand die Gabe der Auslegung hat. Und Paulus sagt das hier ganz deutlich, wenn 2 oder 3 sollen reden, aber sie sollen schweigen. In Klammern, die Situation von Paulus ist hier noch eine andere. Da waren regelmäßig 2 oder 3, die laut in Sprache im Gottesdienst gebetet haben. Sonntag für Sonntag und wann immer sie Gottesdienst haben. Das so ist nicht unsere Situation. Aber ich kann verstehen, dass in vielen von uns dieser Gedanke sich richtig manifestiert und verfestigt hat. Nee, selbst wenn ich das Gefühl hätte, jetzt einen Impuls dem Geist, des Geistes folgen zu sollen, laut in Sprachen zu beten, nee, mache ich nicht, ist ja keiner da, der es auslegt. Und das sagt der Paulus. So verstehbar wie das ist, die Kehrseite dessen heißt, aber wie kann der Heilige Geist Auslegung schenken, wenn niemand laut in Sprachen betet? Und ihr merkt, da bewegen wir uns im Kreis. Wir trauen uns nicht, laut in Sprachen zu beten, weil keiner auslegt. Weil keiner auslegt, traut sich keiner laut in Sprachen zu beten. Und wir empfangen keine Gabe der Auslegung, weil keiner laut in Sprachen betet. Es geht immer im Kreis. Und die Frage ist, wie kommen wir raus aus diesem Kreis? Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Wenn wir in kleinen Gruppen zusammen sind und mit einer Gebetsgemeinschaft haben. Oder wenn im Gemeindelobpreis die Lobpreisleiterin, der Lobpreisleiter sagt, wir öffnen mal den Raum für eine Stille, um zu hören oder zu beten. Wenn du in diesen Kontexten dann spürst, dass in dir der Herr dich drängt, nicht unter Druck bringt, sondern dich erinnert, dich ermutigt, immer wieder sagt, na komm, 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 jetzt bete laut in Sprachen. Wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen, das auch so zu tun. Wir reden ja davon, dass wir dem Geist Gottes Raum geben wollen. Und manchmal ist das so, dass man auf das Eis gehen muss, um zu sehen, bevor es hält. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, weil wir sagen, wir haben ja schon Angst, dass niemand auslegt, also machen wir es nicht. bleiben wir immer da stehen. Wir müssen also auf das Eis gehen und gucken, ob der Geist Gottes eine Auslegung schenkt, ob das Eis trägt. Und ich würde davon ausgehen, dass er das macht, einfach weil er will, dass wir lernen, weil er uns in seine Nähe ziehen möchte, weil er Gaben unter uns austeilen möchte, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie da sind. Wir werden sie nicht empfangen, wenn wir auf Sicherheit bedacht sind. Wir werden sie empfangen, wenn wir vertrauen. Ich möchte euch dazu ermutigen und einladen. Und das Ganze, versteht sich von selbst, ist nicht so ein Probierfeld. Also nicht, wenn jetzt einer, während ich predige, sagt, ich muss jetzt lauten Sprachen dazwischen beten. Das ist nicht gemeint. Paulus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Es ist alles in einer guten Leiterschaft eingebettet. Letzter Gedanke. Ja. Ich will mit dem Geist Lob singen, schreibt Paulus. Offensichtlich hat er viel in Sprachen gesungen. Und Sabine hat uns diesen Text aus dem Epheserbrief vorgelesen. Da heißt es, werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Dieses Wort im Griechischen für geistliche Lieder, das meint Sprachengesang. Das heißt, Sprachengesang ist Teil der Anbetung der Gemeinde. Und Paulus sagt hier, und wenn wir den Herrn anbeten, indem wir das so tun, dann füllt er uns wieder mit seinem Geist. Das ist der göttliche Kreislauf. Deshalb, ihr Lieben, ist es gut, wenn wir dem Beten und auch dem Singen in Sprachen Raum geben. Das muss nicht in jeder Lobpreiszeit sein, aber wir werden es in Zukunft wieder tun. Ganz bewusst sagen, Herr, das wollen wir ergreifen und darin wollen wir Schritte gehen. Weil es etwas ist, was du uns anvertrauen möchtest. Nun mag mancher fragen, ja, klar, Sprachengesang ist öffentlicher Raum. Paulus muss ausgelegt werden. Wenn wir als Gemeinde insgesamt in Sprachen beten, jeder für sich oder in Sprachen singen, muss es nicht ausgelegt werden, weil es keine Botschaft an die Gemeinde ist, sondern weil jeder von euch, der diese Gabe hat, mit dieser Gabe Gott anbetet, jeder für sich. Bei einem Orchester, wenn ein Orchester spielt, und das werden wir bald wieder erleben, dann ist es ja auch nicht so, dass ich, um die Musik zu genießen und da einzutauchen, jedes Instrument und jede Stimme verstehen können muss. Wäre bei mir als Musikunkundigem auch relativ vergebliche Liebesmühe. Aber ich kann ein Konzert genießen. Ich kann den Klang insgesamt auf mich wirken lassen. Wenn wir gemeinsam in Sprachen singen, ist die Anbetung der Einzelnen und gibt insgesamt den Klang, wie wir als Gemeinde Gott anbeten. Das ist keine Botschaft an die Gemeinde. Und dann bleibt noch die Frage, was tue ich denn dann, wenn ich selber nicht die Gabe des Sprachengebets habe und also gar nicht mitsingen kann. Da möchte ich ermutigen, bitte fühl dich nicht als übergangen. Ganz am Anfang der Predigt habe ich es dazu gesagt. Sondern sei ermutigt, einfach die Melodie aufzunehmen, vielleicht mitzusummen. Oder du singst den Text des letzten Liedes mit. Oder du genießt diese Zeit still in Anbetung. Man kann auch im Lobpreis normal sich ausklingen und sagen, Herr, ich bin jetzt einfach vor dir, ich genieße deine Gegenwart. Ich habe oft Sprachengesang empfunden als eine besonders innige Zeit. Eine Zeit, in der Gott tatsächlich Verhärtungen aufbrechen kann. Indem er sensibel macht für das, was er tut. Und Eindrücke und Klarheiten schenkt. Ihr Lieben, das sind vier Gedanken zu diesem ganzen Thema Geistesgaben, Sprachengebet. Am Ende bleibt einfach die sehr persönliche Frage. Willst du dich danach ausstrecken? Möchtest du empfangen? Wir haben jetzt die Zeit unseres Lobpreises und wie immer ist die Möglichkeit, in dieser Zeit für sich beten zu lassen. Mit all dem, was euch beschäftigt, wo ihr das Empfinden habt, Gott möchte mit mir einen Schritt gehen. Dazu sind Geschwister da, findet auch dort hinten an der Stelle wieder Geschwister, die für euch beten. Zusätzlich möchten wir euch zu etwas herausfordern während dieser Zeit. Es werden Älteste hier sein in diesem Bereich beim Taufbecken. Ich höre nur dich. Und wenn ihr um eine Gabe beten, Gaben beten möchtet, vielleicht das Sprachengebet, vielleicht eine andere Gabe, dann geht doch zu den Ältesten. Lasst für euch beten. Wir werden gemeinsam hören und dann beten und euch segnen. Ich glaube, dass Dinge freigesetzt werden können, weil der Heilige Geist es möchte.